Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Mittwoch. Der 31. Dezember 2025, es fühlt sich irgendwie falsch an, das zu sagen, aber wir sind natürlich genau richtig hier. Heute ist Silvester und wir wollen mit euch feiern. Das ist Folge 305. Ich bin Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Silvester-Podcast. Die Scherben von 2025 liegen hinter uns. Ein Jahr, in dem Regierung und Medien bis zum Letzten tapfer gegen die Realität gekämpft haben. Die Realität hat übrigens gewonnen. Und die Einschläge kommen immer näher.
Warte! Ey! Alter, ey, so ein Ding ist ganz
schnell
bei mir vorbei
geschossen,
Alter. Geil!
Ja, geil! Aber politisch wird eine Bombe nach der anderen gezündet. Mhm. Egal ob in Brüssel oder in Berlin. Denn weniger Freiheit bedeutet mehr Demokratie. Mhm. Probleme sind selbstverständlich nur Herausforderungen und Fehler lediglich rechte Narrative. Ist doch spitze. Und 2025 war auch das Jahr der Rekorde.
Ja. Die höchsten Steuern und Abgaben, die höchsten Sozialbeiträge, mehr Staat, weniger Netto. Die deutsche Wirtschaft kriegt dagegen leider gar keinen mehr hoch. Die hat Migräne. Und die als Schmerzmittel gekennzeichneten Sonderschulden sind nicht mehr als Narkotika fürs Volk.
Ist das 2025 oder kann das weg? Wir sagen ja. Drum stoßen wir heute an. Auf all das, was uns als Erfolg verkauft wurde, um es mit der letzten Silvesterrakete zum Mond zu schießen. Nimm das, DDR-Mondbasis. Der Basta Berliner Jahresrückblick.
Ja, und die Jungs von Konsens TV, die schauen am Ende auch nochmal vorbei. Die hatten wir bei der Weihnachtsfeier irgendwie knapp verpasst. Auf geht's in unseren ersten Themenblock.
Los geht's also mit dem schönsten, schlimmsten und dümmsten Ereignissen des Jahres. Wir fangen an mit einem Mega-Aufreger rund um den Jahreswechsel.
Ja, es war mal wieder Bürgerkrieg in Berlin. Früher nannten wir das Silvester und wir haben Bleigießen gemacht. Das ist aus Umweltgründen natürlich verboten. Aber wir haben neue Bräuche entdeckt.
Ja, jetzt werden Polizei und Feuerwehr angegriffen. Rettungswagen werden mit Feuerlöschern beworfen. Und Kugelbomben verwüsten ganze Straßenzüge. Die Politik macht Politiksachen und legt Böllerverbotszonen fest. Dort, wo Innenstadtchaoten am schlimmsten zündeln, darf dann niemand mehr Feuerwerk benutzen.
Das Problem, du bekommst das Feuerwerk aus der Böller-Verbotszone, aber den Sprengstoffmissbrauch nicht aus den Bürgern.
Bürgern.
Ja, Bürgern. Ja. Ein Beispiel war der Influencer Atala Yun.
Bürger.
Silvester 2024, da hat er mit einer Rakete auf ein offenes Fenster gezielt. Stolz hat er das dann auch gefilmt und auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen. Schließlich war sein Raketenstart ja ein voller Erfolg.
اوعى دير بالك اوعى خويا
قال لي دير بالك خطه بتحملها بس انا ايش
اوعى الدور
بدي احملها اشوف شو بده يصير
Volltreffer. Wo Deutschland Sonderschulden hat, hat Atala Yunus wahrscheinlich bestenfalls eine Sonderschule. Zielsichere Fachkraft für Raketen und Sprengköpfe.
Nee, Benjamin, ja. Mit Fachkraft, da bezeichnet man Zuwanderer aus dem Nahen Osten, dem Mittleren Osten und Nordafrika. Atala Yunus ist kein Zuwanderer. Er ist einer dieser Menschen, die unsere Kriminalitätsstatistiken verfälschen. Er ist ein Tourist.
Ach so, ein reisender Straftäter.
Nichtdeutsche sind ja viele. Dazu zählen auch gewalttätige Holländer oder Schweizer, die in Deutschland leben. Oder auch Touris.
So einer war das nämlich. Yunus kommt aus dem Westjordanland. Wir kennen die Bräuche dort natürlich nicht, aber hätte er sich nicht denken können, dass eine Rakete in geschlossenen Räumen irgendwie gefährlich ist?
Dieser geschlossene Raum war übrigens ein Kinderzimmer. Er hat eine Rakete in ein Kinderzimmer geschossen.
Die Staatsanwaltschaft Berlin hat deswegen Anklage erhoben, wegen versuchter schwerer Brandstiftung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.
Und ich muss mal sagen, das lief wirklich gut in Berlin. Ja. Also jedenfalls die Geschwindigkeit des Urteils ist sagenumwoben. Im April kam es nämlich schon und es lautete auf Sachbeschädigung.
Nimm das!
Wegen Silvesterrakete verurteilter Influencer verlässt Deutschland. Atala Yunus schoss an Silvester eine Rakete auf ein Haus und erhielt dafür eine Bewährungsstrafe. Eine Rückkehr nach Deutschland kann er sich grundsätzlich vorstellen.
6 Monate Bewährungsstrafe und ein ganz strenger Zeigefinger vom Strafrichter. Younes ist dann ausgereist und, wie es das deutsche Strafrecht so will, zu Silvester 2025 ist seine Bewährungsstrafe rum und er kann in Deutschland wieder Raketen steigen lassen.
Ja, aber bei der nächsten Verurteilung ist das Gericht dann bestimmt noch strenger. Dann gibt es 9 Monate auf Bewährung. Oder er muss sogar Sozialstunden leisten. Oder er bekommt Auflagen, die Raketen künftig nur noch in Arbeitszimmer zu schießen.
Ja, das stimmt. Aber auch da gibt's ja Mittel und Wege. Er reist einfach mit einer neuen Identität ein. Er braucht einen anderen Namen. Aus Atalla Younes wird Younes Atalla. Merken die Deutschen eh nicht.
Nein, merken die bestimmt nicht. Der Westdeutsche Rundfunk hat im Mai berichtet, Bielefelder Tatverdächtiger täuschte nicht über Identität. Nach dem Messerangriff von Bielefeld tauchte der Tatverdächtige mit mehreren Identitäten in verschiedenen Datenbanken der Behörden auf. Fluchtministerin Paul versuchte am Mittwoch im Landtag für Klarheit zu sorgen.
Die unterschiedlichen Namen und Nationalitäten seien vielmehr durch behördliche Vorgänge und Transkriptionsfehler aus dem Arabischen entstanden. Paul sprach deshalb auch nicht von Aliasnamen, sondern von Andersnamen.
Der andersnamige Mann war mit 3, 5 oder sogar 8 Namen bei der Ausländerbehörde registriert. Die grüne Fluchtministerin erklärte, das sei im Asylverfahren keine Auffälligkeit. Ja, wir schaffen das, Frau Merkel. Seit 10 Jahren schaffen wir das schon, ja? Also entweder haben Sie 8 echte Identitäten, mit denen Sie unterwegs sind, oder Sie haben 8 Andersnamen und die Behörden kriegen das nicht mit. Und wenn Sie den Fehler dann bemerken, dann korrigieren Sie den auch gar nicht, weil ich kann Ihnen sagen, wie das da abläuft. Die stehen alle mit der Arbeit bis hier, weil wir nämlich viel zu viele Zuwanderer für dieses Land haben. Viel zu viele Zuwanderer für diese Bürokratie. Und Sie erzählen uns bis heute, wir schaffen das und so groß ist das Problem ja gar nicht. Dabei hat dieses Land aufgegeben. Das hat aufgegeben, wie, ich würde mal sagen, die Gesundheitsämter im April 2020 mit der Nachverfolgung von Fällen. Und dann kamen auch 17 Millionen weitere Fälle. Da haben sie schon die Bundeswehr gerufen, könnt ihr bitte diese Fälle erschießen?
Lockdown jetzt, wir kommen nicht hinterher.
Ey, bitte. Und keiner ist einmal auf die Idee gekommen, einen Asyl-Lockdown zu erlassen.
Ich wollte gerade sagen, können wir nicht die Grenzen lockdownen? Warum ist man da nicht drauf gekommen?
Die Grenzen, die waren nie geöffnet. Richtig. Es gab keine Grenzöffnung.
Ja.
Gerade heute wieder gesehen, es gab niemals eine Grenzöffnung. Wer etwas anderes behauptet, zum Beispiel Marcel Joppa, das ist ein rechtsextremer Verschwörungstheoretiker. Okay, direkt daneben die Schlagzeilen. Präsident Obama bedankt sich bei Merkel für die Grenzöffnung. Grenzöffnung, Merkels größte Tat.
Obama, ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker.
Ich wusste es.
Ja, ich wusste es immer.
Okay, kommen wir zurück zu diesem Syrer mit den mehreren Andersnamen. Sein Name ist übrigens Mahmoud M., also einer von denen, unter denen er registriert ist. Mhm. Mahmoud M., der Syrer, der hat mit einem Messer auf Menschen eingestochen. Er hat 4 Menschen lebensgefährlich verletzt. Im Juni wurde bekannt, dass er Verbindungen zum Islamischen Staat hatte und seine Tat ankündigte.
Aber was sind schon 8 unterschiedliche Namen, wenn man auch 28 unterschiedliche Identitäten haben kann? Welt berichtet vor 3 Wochen, er hatte 28 Identitäten. Polizei nimmt abgelehnten Asylbewerber fest. Ohne gültigen Schengen-Aufenthaltstitel, mit Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland, ist ein 37-jähriger Libanese in einem Zug in Aachen den Behörden ins Netz gegangen.
28 Identitäten oder frei nach Richard David Precht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Jetzt ist deutsche Justiz, die ist jetzt knallhart. Jetzt droht ihm nämlich, Achtung, die Abschiebung.
Nein,
ja.
Aber doch nicht in den Libanon. Vorher muss das natürlich vor Gericht geklärt werden. Ich erwarte ein faires Verfahren mit 28 Anwälten, die 28 Mal vom Steuerzahler bezahlt werden, mit 28 Richtern und 28 Mal der Frage, ob eine Abschiebung überhaupt zumutbar ist.
Und wenn wir ihn dann abschieben, wohin denn? Also in den Libanon? Nach Italien oder nach Absurdistan? Gerüchten zufolge hat er Pässe aus allen 3 Nationen.
Am besten nach Afghanistan.
Um voranzukommen, will der Innenminister nun mit den Taliban direkt Vereinbarungen treffen.
Wer regelhafte Rückführungen nach Afghanistan ermöglichen will, der muss auch mit denen sprechen, die das entscheiden. Und deswegen ist es mein Anliegen, diese Gespräche auch zu führen und dazu zu kommen, dass wir regelhafte Rückführungen nach Afghanistan organisieren können.
Das war der neue deutsche Abschiebesheriff. Alexander Dobrin von der CSU will eine Asylwende. Dazu gehören auch Abschiebungen nach Afghanistan. Deswegen redet er mit den Taliban. Den ersten Erfolg hat er bereits erzielt. Am 18. Juli ging es zurück in die Heimat.
Sammelabschiebung nach Afghanistan. Charterflug verlässt Flughafen Leipzig am frühen Morgen. Am Freitagmorgen fand der erste Sammelabschiebeflug nach Afghanistan statt. Es ist damit der erste Abschiebeflug der neuen Bundesregierung.
Das war der einzige Abschiebeflug nach Afghanistan, der mir bekannt ist. 81 Männer, alles Kriminelle, vom Vergewaltiger bis zum Mörder.
Du meinst Fachkraft für Lebenszeitkürzung.
Mhm. 81 Afghanen wurden mit dem Flugzeug nach Afghanistan gebracht. Nicht bekannt sind übrigens die Kosten der ganzen Nummer. Und damit meinen wir vor allem auch das Millionengeschenk, das den Taliban dafür gemacht wurde. Die Absprachen, die sie damals eingegangen sind mit unseren Ministern.
Bekannt ist aber, wie viele Afghanen einen Antrag auf Asyl gestellt haben. 59.215.
Das sind ja 730 mal so viele, wie im Flugzeug saßen und einen neuen Antrag auf Asyl gestellt haben sie jetzt. Also 730 mal so viel wie die, die zurückgeflogen sind.
Damit sind die Afghanen in diesem Jahr die Nummer 1. Hier zum Schmökern seht ihr die Übersicht vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bis November 2025. Die Afghanen haben rund 22.000 Erstanträge gestellt und 37.000 Folgeanträge.
Was sind denn Folgeanträge?
Das sind Anträge von Zuwanderern, deren Asylgesuch abgelehnt wurde. Die stellen sich praktisch dann wieder neu hinten in der Schlange an.
Und das geht?
Das geht, klar. Wenn es neue wichtige Gründe gibt. Und die hat der Europäische Gerichtshof im Oktober 2024 geschaffen. Dazu schreibt die NGO Pro Asyl: EuGH-Urteil für Afghanistans Frauen. Ein kleiner Lichtblick in der Dunkelheit. Deutschland muss afghanischen Frauen grundsätzlich die Flüchtlingseigenschaft gewähren. So könnten Zwangsverheiratungen als eine Form der Sklaverei betrachtet werden.
Afghanische Frauen bekommen mehr Rechte in Deutschland. Da habe ich aber noch ein paar Fragen. Gilt das jetzt nur für die Erstfrau oder auch für alle weiteren? Und was ist denn mit einer Frau, die in Afghanistan zwangsverheiratet wurde? Ihr Mann lebt aber in Deutschland. Darf die Frau dann in Deutschland Asyl beantragen? Darf die Frau dann über den Familiennachzug nach Deutschland kommen? Kommt der Mann dann in ein deutsches Gefängnis, weil er in Afghanistan eine Frau zur Hochzeit gezwungen hat? Ich sage euch mal, was ich vermute. Nach 10 Jahren, wir schaffen das. Nach 10 Jahren Scheißpolitik. Nach 10 Jahren Ausweis leider auf der Flucht verloren. Nach 10 Jahren in den deutschen Gerichten und Behörden akzeptiert haben, dass mehrfach Ehen, die in Afghanistan geschlossen wurden, auch in Deutschland gelten. Und dass mehrere Frauen mit demselben Mann und einer großen Kinderschar in von Steuerzahlern bezahlten Wohnungen leben, ist meine Vermutung folgende. Natürlich leben zwangsverheiratete Frauen in Deutschland mit ihren Männern zusammen. Und es kommt ja noch dicker. Die deutsche Willkommenskultur fördert Zwangsehen sogar. Wenn eine Zwangsehe bedeutet, dass die Frau nach Deutschland kommt und hier eine Vollversorgung bekommt, wenn damit auch noch Kinder oder sogar Cousinen, die als Kinder bezeichnet werden, nach Deutschland gebracht werden können, wenn eine Familie also in Deutschland 7.500 Euro Bürgergeld bekommt, dann lohnt sich ja eine Zwangsheirat.
Die deutsche Willkommenskultur fördert Betrug und Sklavenhandel.
So, und passt dir auf. Dann hast du die selbsterklärten Feministen und Menschenfreunde, ja, und die fördern dieses System bis zum geht nicht mehr. Sie fördern letzten Endes die Versklavung von afghanischen Frauen und Frauen aus anderen Ländern dieser Welt. Na. Und das checkt ihr alles nicht, weil ihr Ignoranten seid, weil ihr in einer Bubble lebt, die einfach sowas von zum Kotzen ist. Weißt du was? In Deutschland ist 365 Tage im Jahr Polterabend. Sie zerschlagen das Land, alles liegt in Scherben und sagen, Scherben bringen Glück. Das ist Deutschland.
Selbst bei Unklarheiten im Asylverfahren wird ja weggesehen. Unterlagen werden nicht sorgfältig geprüft, es wird durchgewunken, bis der Arzt kommt. Und am Ende, da winkt nicht die Abschiebung, am Ende winkt die Einbürgerung. Das ist Deutschland seit 2015. Das ist CDU, das ist Grüne, das ist die SPD, die Linke sowieso und das ist auch die FDP.
Ja, wie ist dein Eindruck? Wird eigentlich über Christian Lindner genug gesprochen? Also da würde ich sagen, nein, finde ich auch. Dann sind wir doch einer Meinung. Ich finde das teilweise sehr paradox, dass man sich über viele Dinge Gedanken macht, aber nicht über mich.
Christian Lindner interviewt sich selbst, gefunden auf dem Kanal P-Lolitics. Über Christian Lindner wird heute ja wirklich viel zu wenig gesprochen. Was macht der eigentlich?
Der G-Klasse ist so 50-50.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott.
Das ist einfach.
Dürfen wir eine Frage stellen?
Bro, Sven.
Das ist einfach. Das ist einfach.
Eine Frage.
Bro, okay, sorry.
Können Sie einmal winken für die Kamera?
Nein.
Wir machen nur so Interviews, wir wussten nicht, dass sie sind.
Christian Lindner auf dem Kuhdamm in Berlin. Die TikToker wollten einfach nur reiche Männer in fetten Karren nach ihrem Beruf fragen. Und auf einmal rollt da der FDP-Mann in der Mercedes-G-Klasse vorbei.
Läuft bei ihm. Das Ding kostet je nach Ausstattung gerne mal 120.000 bis 200.000 Euro. Meinst du, ein Christian Lindner fährt die Basisvariante?
Aber Christian Lindner, der hat doch immer gesagt, er macht auch Politik für die normalen Menschen. Stimmt das etwa gar nicht?
Glaubt ihm nichts.
Also hat Christian Lindner wirklich 200.000 Euro für eine Mercedes G-Klasse auf den Tisch gelegt? Wo andere sich ein Haus kaufen, kauft Lindner sich einen Neuwagen?
Nee, Benjamin, da kann ich dich beruhigen. War ein Gebrauchter.
Vom Finanzminister zum Automanager. Christian Lindner hat einen neuen Job. Ab Januar wird der frühere FDP-Chef stellvertretend der Vorstandsvorsitzende der Autoland AG.
Christian Lindner wird Deutschlands größter Gebrauchtwagenhändler.
Oh, schlechte Nachrichten für die Branche. Damit sinkt die Glaubwürdigkeit der Gebrauchtwagenhändler massiv.
Herr Lindner, ich interessiere mich übrigens für Ihre Mercedes G-Klasse. Sagen Sie ehrlich, hatte der schon mal einen Unfall? Kriege ich mit dem Wagen bald Probleme?
Probleme sind nur dornige Chancen.
Christian Lindner, vom Bundesfinanzminister zum Gebrauchtwagen-Fuzzi. Für uns der Aufsteiger des Jahres 2025. Aber da gibt's noch andere Kandidaten.
Gewalt und Übergriffe in Schwimmbädern lassen sich leider kaum verhindern. In Büren aber wollen sie nicht erst reagieren, wenn etwas passiert ist.
Wir haben diesen Abschreckungspart, dass wenn ich vielleicht Täterin bin, dass ich dann nicht sehe, okay, das Badpersonal hier ist sensibilisiert, die DLRG-Mitarbeitenden sind sensibilisiert, das ist ja ein Thema und dann vielleicht nicht gerade etwas machen, aber natürlich auch der große Teil der Aufklärungsarbeit.
Sie hat grüne Haare, sie hat einen Pony und sie gendert selbst die Täter. Das ist Lara Greve, Sozialarbeiterin in der Jugendpflege Büren. Hier seht ihr sie im Westfalenblatt. Queerer Treff in Büren bietet Schutz und Spaß. Das Thema queere Bildungsarbeit im Stadtgebiet Büren hat in den vergangenen Monaten laut Mitteilung aus der Stadtverwaltung Fahrt aufgenommen. Und das nicht zuletzt aufgrund der Gründung des queeren Treffs der Jugendpflege Büren. Ich muss sagen, ich denke, da geht die Stimmung in Büren durch die Decke. Jahrzehntelang haben die Menschen in Büren sich gefragt, wann kommt endlich der queere Jugendtreff?
Richtig, ja, bestimmt. Aber ich weiß nicht, ich kenne die Bürener nicht. Lara Greve, die ist übrigens auch eine der Frauen hinter Tiki. Ja, der Aufsteigerin des Jahres 2025 in der Kategorie durchgeknallte Memes. Hier seht ihr das Originalplakat aus Büren. Sommer, Sonne, Sicherheit. Du hast das Recht an deinem eigenen Körper.
Stopp, Grapschen verboten. Und wir sehen eine große, rothaarige Frau im Bikini. Sie grapscht einem Mann an den Po.
Ja, der Mann scheint Migrationshintergrund zu haben und er hat ein Holzbein. Er ist eine Einbeiniger.
Unten rechts seht ihr Tiki die Schildkröte. Tiki, das ist das Zauberwort, das man sagen soll, wenn man sich unwohl fühlt.
Tiki ist also auch das Zauberwort für all die männlichen Menschen mit Migrationshintergrund, die von weißen, rothaarigen Frauen belästigt werden.
Tiki wurde damit zum Symbol der durchgeknallten deutschen Wokeness. Meine Meinung? Die Sicherheitsdienste in Schwimmbädern sind dort vor allem, weil Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund ihre Emotionen nicht im Griff haben, weil sie ihr Revier markieren und mit Fäusten verteidigen, weil sie keinen Respekt vor dem Bademeister haben und in manchen Fällen sogar sexuell übergriffig werden. Diese Gewalt geht nicht von Frauen aus. Sie geht auch nicht von weißen, biodeutschen mittleren Alters aus. Das jedenfalls kann ich durch Videos und Zeitungsberichte belegen.
Dass solche grünhaarigen, woken Sozialarbeiter sich solche Plakate zurechtbasteln, ist das beste Zeichen dafür, dass sie Realitäten verabscheuen. Das, was nicht sein darf, das kann natürlich auch nicht sein. Mit solchen Plakaten machen woke Sozialarbeiter noch viel mehr. Sie verhöhnen die Opfer, weil sie die Täter nicht benennen, weil sie Probleme verdrängen.
Da sind wir ja schon wieder beim gleichen Thema wie bei den afghanischen Frauen und den Zwangsheiraten. Drastisch ausgedrückt sind sie sogar Mittäter. Wer die Täter durch Schweigen schützt und ihre Taten durch Tiki-Plakate deckt, macht sich ja irgendwie auch mitverantwortlich für das Leid der Opfer. Das übrigens ist der Zusammenhang zwischen dem deutschen Sozialsystem und den deutschen Sozialarbeitern. Beide verstetigen ein System des Missbrauchs und erreichen damit das Gegenteil von dem, was sie vorgeben, erreichen zu wollen. Sie verschlechtern unser Land Sie verschlechtern die Lage von ehrlichen Migranten und von Deutschen mit Migrationshintergrund, die sich hier einwandfrei verhalten und selber keinen Bock haben, von diesen Kriminellen in den Dreck gezogen zu werden.
Tiki die Schildkröte, die dümmste Idee, seit es Steuerverschwendung gibt. Und alle machen mit. Links die UNICEF-Regionalgruppe Paderborn, dann der Bürgermeister, der ganz stolz das Plakat hochhält, etliche Nutznießer unseres Steuergelds von etlichen staatlichen oder halbstaatlichen Stellen und ganz besonders schön Kilian Daniel Schwarze vom Jugendbeirat Büren, verkleidet als Tiki die Schildkröte.
Christian Lindner und Tiki, das sind unsere Gewinner des Jahres 2025. Ganz liebe Grüße und herzlichen Glückwunsch.
Aber nicht jeder kann gewinnen, ist ja so. Und so muss es natürlich auch Verlierer geben. Und von denen nicht zu knapp. Verlierer haben wir so viel, da mussten wir jetzt einfach eine Top 10 machen. Und los geht's mit Platz 10.
Also ich wollte eigentlich eine Top 10 machen, aber in Anbetracht der Sendezeit sind es vielleicht Top 6 geworden.
Ja, gut.
Und das ist auch keine richtige Rangliste. Aber eins verspreche ich euch, es sind einige und Verlierer sind sie alle.
Wir dürfen ein emotionales Angebot nicht dem Rechtsextremen überlassen.
Wenn wir hier mittags gemeinsam dem Holocaust gedenken und abends die Partei, die Hitler zu einem Fliegenschiss der deutschen Geschichte erklärt, frenetisch jubelt.
Das müssen wir verschieben, das müssen wir aufhalten, das müssen wir decken.
Nehmen Sie die Wette an.
Dann zurücknehmen und damit verarscht man ehrlich gesagt die Leute.
Ich war eigentlich immer dick, da häufiger drüber nachgedacht und dann habe ich immer gedacht, morgen fange ich damit an. Und dann bin ich 30 geworden und habe mir gedacht, boah, Ricarda, du willst auch noch in 20 Jahren fit sein, du willst dann noch gesund leben. Und habe ich mir gedacht, morgen muss jetzt endlich mal heute sein und habe es dann angepackt.
Das war Ricarda Lang im Januar 24, dann im Januar 25, dann im Mai 25 und dann im Dezember 2025. Sie ist unsere Gewichtsverliererin des Jahres. Über 40 Kilo in anderthalb Jahren, das ist krass.
Ja, damit ist sie jetzt kein politisches Schwergewicht mehr. Geholfen hat, dass ja, sie den Parteivorsitz der Grünen abgegeben hat. So viel ist sicher. Sie hat eigene Fehler eingestanden und gesagt, dass sie selber Worthülsen und Phrasen verwendet hat und so die Politikerin wurde, die sie eigentlich nie sein wollte.
Tja, danke für diese Einsicht. Ja. Das Problem, liebe Ricarda, ist, dass deine Partei genau dich genauso wollte. Du bist erfolgreich geworden als dicke, junge, bisexuelle Frau. Und auf dieser Quote bist du erst in der grünen Jugend erfolgreich geworden und dann viel zu früh Parteichefin. Du warst ein Paradebeispiel für Inkompetenz und Wegwischen von Tatsachen. Du hast Gefahren aufgebauscht wie bei der Kernkraft und Gefahren runtergeredet wie bei der wirtschaftlichen Totalkatastrophe, die ihr Klimapolitik nennt. Ricarda Lang ist für mich deswegen eine absolute Verliererin auf allen Ebenen. Und Ricarda, auch du bist ein Beispiel für gut gemeint und richtig schlecht gemacht, denn du bist auch eine Vertreterin der Frauenquote. Ja. Und die Grünen haben es geschafft, wirklich viele Frauen an die Spitze zu bringen. Aber es sind solche Frauen wie Annalena Baerbock, Claudia Roth, Katrin Göring-Eckardt und Ricarda Lang. Und ich kenne viele Frauen, die meinen, ihr seid eine Schande für das ganze Geschlecht. Und das ist schlecht für die Frauenquote. Denn es wirkt fast so, als mit der Frauenquote nur die miesesten Frauen nach vorne kommen.
Ach was.
Ursula von der Leyen ist nicht mit der Frauenquote an die EU-Kommission. Das war die deutschen Quote.
Und Merkel war die Ossi-Quote, glaube ich. Ne?
Das ist das Erste.
Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem nächsten Platz und einem weiteren Verlierer des Jahres.
Und für mich ist ganz wichtig, dass wir dann natürlich auch im Blick haben, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
Dr. Karl Lauterbach. Fast alle, wenn nicht sogar mehr als alle, wollten Lauterbach als Gesundheitsminister. Das hat Olaf Scholz ja wirklich gesagt. Das zeigt die unfassbare Instinktlosigkeit des ehemaligen Bundeskanzlers. Lauterbach war zwar ein Fernsehliebling, Lauterbach hatte sich anderthalb Jahre lang nur von Schokolade und Sendezeit ernährt. Lauterbach war jederzeit für Medien verfügbar, es sei denn, diese Medien waren nicht seiner Meinung.
Hast du ihn mal angefragt?
Ja.
Ja, richtig. Also wir haben ihn während der Pandemie auch angefragt, damals als staatliches, also als richtige Nachrichtenagentur. Und er hat leider keine Zeit für uns gehabt, weil er gerade Markus Lanz oral befriedigt hat.
Benjamin.
Ja, das wird jetzt wieder nicht rausgeschnitten. Es war Satire. Es werden noch einige ganz böse Sachen kommen, die sind natürlich auch Satire. Und als solche gekennzeichnet. Manche aber auch nicht.
kann Spuren von Satire enthalten. Ja,
Risiko oder Nebenwirkungen. Karl Lauterbach war natürlich schon lange vorher Gesundheitspolitiker, aber gleichzeitig war er auch immer Ziel von Hohn und Spott. Er wurde einfach nicht ernst genommen. Man hat über ihn gelästert und ihn auch nie nur in die Nähe von wichtigen Ämtern gelassen. Karl Lauterbach war nie Landesminister, er war auch nicht Staatssekretär, er war auch nicht Fraktionsvorsitzender.
Lauterbach war vor allem eins, umstritten. Das wusste 2004 übrigens auch noch der Spiegel. Und der schrieb da, dabei war er vor wenigen Jahren noch dafür bekannt, dass er im Auftrag der Pharmaindustrie Medikamentenstudien durchführte. Über 800.000 Euro an Drittmitteln heimste er dafür alleine im Jahr 2000 ein. So war er auch an einer Studie über den Fettsenker Lipobay beteiligt, jenem Medikament, das die Herstellerfirma Bayer wegen tödlicher Zwischenfälle im Jahr 2001 vom Markt nahm. Die frühen Hinweise darauf, dass Lipobay möglicherweise gefährlich war, nahm Lauterbach damals ebenso wenig wahr, wie es seine Auftraggeber taten.
Aber Lauterbach hat nicht nur mit Lipobay Kasse gemacht. Er hat auch vor über 20 Jahren schon vorgerechnet, wie sich Erkrankungen vermeiden lassen.
Mit BioNTech?
Nein, mit Bezell.
Mit Butter?
Nein, mit Bezell, also Margarine. Das Ärzteblatt hat 2003 berichtet, die Modellrechnung des Beraters der deutschen Bundesregierung, Karl Lauterbach, hat ergeben, dass sich innerhalb von 10 Jahren 117.000 neue KHK-Fälle vermeiden lassen. KHK, das steht für koronare Herzkrankheit. Und somit Gesundheitsausgaben in Höhe von 1,3 Milliarden Euro einsparen ließen, wenn gefährdete Personen ihren Fettverzehr auf Margarine mit Phytosterin-Estern umstellen würden.
Ach was.
Das ist so ein typisches Modell bei Lauterbach, weißt du? Er denkt sich irgendein Wort aus, was keiner versteht und sagt, damit retten wir 113.000 Menschenleben. Wir sparen Milliarden Euro. Vergesst alles, was ihr gehört habt. Ihr müsst einfach bloß Margarine essen.
Ich wusste gar nicht, dass Bill Gates jetzt in Margarine macht. Lauterbach, der hatte dafür natürlich Geld bekommen vom damals größten Nahrungsmittelkonzern der USA, Best Foods.
Kann Bezell wirklich Herzerkrankungen reduzieren? Das wurde dann zu einem Megastreit. Die NGO Foodwatch war der Meinung, dass Bezell sogar schaden kann und sich an Gefäßen ablagern kann. Das Thema ist natürlich riesengroß, aber wir fassen das jetzt mal zusammen mit einer Schlagzeile aus dem Dezember 2012.
Unilever darf Bezell als nebenwirkungsfrei bewerben.
Nein, du verarscht uns.
Nee, ist tatsächlich wahr. Bezell ist praktisch nebenwirkungsfrei.
Das war übrigens keine Entscheidung und Beurteilung des Gerichts. Das Gericht hat nur entschieden, dass es eine zulässige Meinungsäußerung des Herstellers ist. Es ist keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Meinungsäußerung, mit der Bezell Werbung gemacht hat.
Karl Lauterbach ist ein durchgeknallter Psychopath. Seine Politik, die hatte tödliche Nebenwirkungen.
Ja?
Ja. Meinungsäußerung oder Tatsachenbehauptung, na?
Satire.
So.
Das war jetzt nämlich genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte, Herr Jopper. Es war einfach nur Satire.
Richtig.
Ansonsten frage ich für dich natürlich gerne nochmal nach bei der Staatsanwaltschaft. Anzeige ist raus.
Ja, und das bringt uns übrigens zu unserer nächsten Verliererin.
Sehr spannend ist auch Nancy Faeser. Man kennt sie nicht wirklich gut. Es ist die Landesvorsitzende der SPD in Hessen. Eine, wie ich höre, sehr kluge Frau, eine nachdenkliche Frau.
Sehr spannend ist auch Stefan Braun. Man kennt ihn nicht wirklich gut. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Ein, wie ich höre, sehr dummer Mann, der wenig nachdenkt.
Stefan Braun über Nancy Faeser. Er kennt sie zwar nicht, aber er lobt sie zum Amtsantritt. So kennen wir den deutschen Premium-Journalismus.
Nancy Faeser, wir kennen sie jetzt. Und wir behaupten das Gegenteil vom Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Als Verfassungsministerin hat sie diesem Land nämlich geschadet. Und 2025 hat sie gleich mehrere Niederlagen eingesteckt.
Der größte Triumph in der Nachkriegsgeschichte. David siegt gegen Goliath. Kompakt siegt über Faeser. Die Demokratie siegt über die Diktatur. Und das Volk siegt über das Regime. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Einentscheidung das Kompaktverbot auf Eis gelegt. Wir können jetzt mindestens 2 bis 3 Jahre in Ruhe weiterarbeiten. Danke.
Faeser hatte das Kompakt-Magazin versucht, verbieten zu lassen. Sturmhaubenpolizisten haben Jürgen Elsässers Privathaus ausgeräumt. Das ikonische Bademantel-Video ist entstanden.
Im August dann der Erfolg für Elsässer. Die Sturmhaubenpolizisten mussten wieder anrücken und das Mobiliar zurückbringen. Nancy Faeser war blamiert.
Aber nicht nur damit, auch mit einem juristischen Erfolg. Es war praktisch ein Pyrrhus-Sieg, ein Sieg, der den Sieger dumm dastehen lässt.
Deutschlandkurier-Chefredakteur David Bendels wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das Amtsgericht Bamberg verurteilte ihn zu einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von 7 Monaten wegen Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens gemäß § 188 Strafgesetzbuch.
Wow, okay, ja, was hat denn der Mann gemacht? Hat eine Rakete in ein Kinderzimmer geschossen und den Feuertod einer ganzen Familie in Kauf genommen?
Nein, nein, Herr Joppa, er hat diese satirische Grafik gepostet. Nancy Faeser mit einem Schild vor der Brust, ich hasse die Meinungsfreiheit. Allerdings hat sie dieses Schild in der Realität nie vor der Brust gehabt. Es ist eine Collage. Eigentlich steht da, we remember. Und es ging um die Opfer des Nationalsozialismus.
Faeser hat David Bendels deswegen angezeigt und der wurde verurteilt wegen dem Animal Farm Paragraphen 188 Strafgesetzbuch.
Ach der, Politiker sind bessere Schweine ja. als Bürgerschweine.
Richtig.
Beziehungsweise Politiker sind Schweine und Bürger sind Schafe. So ist es ja bei George Orwell dargestellt in Animal Farm. Politiker werden besser geschützt vor Beleidigung als Bürger. Das ist der Paragraph 188.
Und da verstehen die Politiker keinen Spaß. Und gehen so weit, dass Journalisten in den Knast gehen müssen. Nancy Faeser, die war aber so freundlich, dem Deutschlandkurier ein kleines Interview zu geben. Veröffentlicht vor 2 Wochen.
Warum stellen Sie, wie im Fall vom Deutschlandkurier-Chefredakteur David Bendels, Strafanzeigen gegen Journalisten wegen satirisch-kritischer Memes?
Das tue ich nicht, habe ich auch nie gemacht. Ich bin froh, dass ich Ihnen jetzt mal die Gelegenheit habe, das zu sagen. Sondern wir haben gegen eine Zeitschrift etwas gemacht, das Kompaktmagazin, weil es antisemitisch ist, gegen Judenhass verbreitet und nicht demokratisch agiert. Deswegen wurde Strafanzeige gestellt, aber nicht gegen den Chefredakteur als Person.
Da reden jetzt aber 2 aneinander vorbei. Frau Faeser stellt wohl so viele Strafanzeigen gegen Journalisten und Medien, dass sie da schon mal durcheinander kommt. Selbst eine so schlaue und nachdenkliche Frau wie Sie.
Es geht da um den Deutschlandkurier, um dieses Meme, ich hasse Meinungsfreiheit. Da wurde er verurteilt zu einer Bewährungsstrafe.
Ja, weil er ein Bild von mir missbraucht hat. Wenn Sie das ansprechen, wo ich auf den Holocaust-Gedenktag aufmerksam gemacht habe mit We Remember und das ist verfälscht worden, das hat nichts mit Satire zu tun.
Frau Faeser, hassen Sie die Meinungsfreiheit?
Nein, natürlich nicht. Ich trete immer und überall für die Meinungsfreiheit ein und ich würde alles dafür geben, dass alle die Meinungsfreiheit auch haben.
Ja, war das jetzt Satire?
Nein, das war Nancy Faeser.
Ah.
Eine Verliererin des Jahres 2025. In dieser Reihe der Verlierer ist übrigens auch ein Mann, den wir schon selber interviewen konnten. Den schätzen wir für seine Analysen und für seinen Kampf für die Meinungsfreiheit.
Es ist ja nicht nur Hass, sondern es ist ein Hass, der sich für legitim hält.
Ja.
Und der glaubt im Grunde selber Sprachrohr der Vernunft zu sein. Und das erkläre ich mir eben, wieder Stichwort kultureller Bürgerkrieg, aus der Tatsache, dass der politische Gegner schon lange nicht mehr als politischer Gegner behandelt worden ist von den Linken, sondern als Unmensch.
Ja. Professor Norbert Bolz, leider auch einer der Verlierer des Jahres, denn auch er hatte Ärger mit der Staatsanwaltschaft. Auch bei ihm ist die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss eingeritten. Weil er die Beamten in seinen X-Account dann reingelassen hat, konnte er eine Wohnungsdurchsuchung verhindern.
Bolz' Kooperation mit den Ermittlungsbehörden ging aber noch weiter. Kurz vor Weihnachten wurde bekannt, Verfahren gegen Norbert Bolz nach Geldauflage eingestellt. Bolz zahlte eine Geldauflage im unteren 4-stelligen Bereich an eine gemeinnützige Organisation. Dafür kommt es nicht zur Anklage.
Das ist der bittere Beigeschmack und macht Norbert Bolz zu einem Verlierer des Jahres. Er hat sich entschieden, es nicht durchzufechten. Er ist nicht durch die Instanzen gegangen, hat also keinen Gerichtsprozess um die Meinungsfreiheit geführt und darum verloren.
Was hatte er überhaupt gemacht? Er hat einen Artikel aus der Taz kommentiert mit den Worten »Gute Übersetzung von Woke, Deutschland erwache«. Da kam aber die Losung vor, wegen der Björn Höcke ja schon vor Gericht verloren hatte.
Richtig. Das Ding ging an die Erwachten in der Staatsanwaltschaft. Aber auch die Staatsanwaltschaft gehört zu den Verlierern des Jahres 2025.
Einerseits vor allem, weil sie zu den Institutionen gehört, in die viele Bürger kein Vertrauen mehr haben. Vor Polizei, Staatsanwaltschaft und den Meldewichteln der NGOs haben viele sogar Angst. Andererseits aber auch, weil eine Staatsanwaltschaft einen konkreten Fall verloren hat.
Wer hätte es gedacht, im Januar sollen schon wieder die Krankenkassenbeiträge steigen, obwohl schon jetzt kaum mehr einer weiß, wie er das noch bezahlen soll.
Ja.
Grund hierfür sind vor allem die steigenden Kosten für Bürgergeldempfänger, die selbst keine Beiträge zahlen und so von allen mitfinanziert werden müssen.
Das ist Annabel Schunke. Sie macht Videos, die ja manch einen provozieren, und sie schreibt bei X Beiträge, die viele auf die Palme bringen. Das führte dann auch zu einem Strafverfahren wegen Volksverhetzung.
Das Verfahren zog sich über mehrere Jahre hin. Mehrere Jahre, in denen Schunke davon bedroht war, ein Leben lang mit dem Makel der verurteilten Volksverhetzerin zu leben.
Im März kam dann der Freispruch vom Landgericht. Aber die Staatsanwaltschaft wollte mehr und ging in die nächste Instanz. Kurz vor Weihnachten meldet dann die Braunschweiger Zeitung:
Keine Verletzung der Menschenwürde. Oberlandesgericht Braunschweig bestätigt Freispruch rechtskonservativer Influencerin. Demnach wurde die Revision der Staatsanwaltschaft Göttingen auch auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft verworfen. Die Entscheidung ist unanfechtbar.
Ach was. Und damit künftig jeder weiß, was er gerichtsfest sagen darf, lesen wir euch das jetzt nochmal vor. Zitat: Ein großer Teil der Sinti und Roma in Deutschland und anderen Ländern schließt sich selbst aus der zivilisierten Gesellschaft aus, indem sie den Sozialstaat und damit den Steuerzahler betrügen, der Schulpflicht für ihre Kinder nicht nachkommen, nur unter sich bleiben, klauen, Müll einfach auf die Straße werfen und als Mietnomaden von Wohnung zu Wohnung ziehen.
Oder wie ich sage, jeder zweite Bericht von Spiegel TV über Duisburg.
Ja, richtig. Und hier kommen die drei Vertreter der Staatsanwaltschaft Göttingen, die zu den größten Verlierern des Jahres gehören.
Oder wie ich sage, hier kommt das Letzte, was du siehst, bevor die Polizei deine Tür aufbricht.
A stiff fine and sometimes keeps their devices.
How do people react when you take their phones from them?
They are shocked. It's a kind of punishment if you lose your smartphone. It's even worse than the fine you have to pay.
Use your whole life. Yeah.
Ja, lustig.
Sehr lustig. Das sind die Gesichter unserer wehrhaften Demokratie. Die Innenministerin jagt Journalisten, die Staatsanwaltschaft lacht über verzweifelte Bürger, vermummte Polizisten räumen Zeitungsverlegern das Haus aus.
Deutschland oder Dritte Welt? Was ist das eigentlich hier nochmal? Berlin oder Brasilien?
Joppa, du wirst doch jetzt nicht ernsthaft Berlin mit Brasilien verwechseln. Deutschland, the place to be. Brasilien, das Shithole von Südamerika.
Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Wir waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag.
Fritze Merz, deutscher Bundeskanzler, Patriot und selbstverständlich der Mega-Verlierer des Jahres 25.
Wo er auftritt, lauert die Blamage. Was Merz in diesem Jahr auch angefasst hat, es führte in etwa zum Gegenteil von dem, was er wollte. Merz will sagen, Deutschland ist schön. Merz sagt, Brasilien ist hässlich.
Merz will russische Vermögen nutzen und der Ukraine zur Verfügung stellen und muss selber Schulden aufnehmen und das Geld der Ukraine geben.
Merz gibt der Ukraine einen zinslosen Kredit und zahlt selber 700 Millionen Euro an Zinsen pro Jahr.
Ja, Friedrich Merz, der alte Widersacher der Kanzlerin, der Anwalt, der sich auf Staatskosten dumm und dämlich verdient hat, 5.000 Euro Honorar pro Tag, als er versucht hat, die WestLB zu verkaufen, obwohl er sie nie verkauft hat, der dann zu BlackRock gegangen ist und Macht und Geld in eine Symbiose brachte.
Ach, jetzt verstehe ich. Er hat sich da dumm und dämlich verdient. Das erklärt auch seine Kanzlerschaft. Oh, Leute, es ist der Jahresabschluss und es gab im ganzen Jahr 25 keine Hausdurchsuchung bei uns. Und darum haben wir heute mal die Feder gespitzt. Aber wir müssen mal gucken, was Kunstfreiheit eigentlich alles bedeutet. Unter der Kunstfreiheit kannst du alles Mögliche machen.
Wir haben jetzt mittlerweile so viele Anwälte, die uns ihre Dienste angeboten haben, wenn mal was kommt.
Sehr geil, auch dieser Strafverteidiger aus Hamburg, der bei unserer Weihnachtsfeier war.
Grüße.
Ich bin Gustav von Erlinghausen, Strafverteidiger aus Hamburg.
Auf ihn kommen wir gerne zurück.
Richtig. Ja. Der Name stimmt übrigens nicht. Nee. Aber es war so, er kam so ganz ernst zu uns, war mega cool mit dir. Ja. Friedrich Merz, ja, die ewige Hoffnung der Konservativen, der Bierdeckelmann, der Entbürokratisierer Friedrich Merz, der Wirtschaftsfachmann und Hüter der schwarzen Null.
Ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus. Damit können Sie nicht rechnen.
Das hat er gesagt. Im Januar 2024. Damit ist er in den Wahlkampf gezogen. Immer wieder hat er versprochen, mit mir bleibt die Schuldenbremse. Punkt. Unverantwortlich ist die Politik der SPD und der Grünen, hat er gesagt. Die können ja mit Geld gar nicht umgehen.
Nur um dann, kaum winkt die Macht, alles über Bord zu werfen und das Grundgesetz zu ändern. Sich hinzustellen und überhaupt nichts mehr davon wissen wollen, was er vorher gesagt hat.
Der ändert das Grundgesetz, aber nicht mit dem neu gewählten Bundestag, um den Bürgern möglichst dreckig ins Gesicht zu spucken. Da zieht er sich dann den grünen Faden aus der Nase in den Rachen und spuckt dem Bürger den ganzen Willi ins Gesicht. Er ändert das Grundgesetz mit dem abgewählten Bundestag. Denn mit dem bekommt er die Mehrheit hin. Er kauft sich die Zustimmung der Grünen mit der Erwähnung des Klimaschutzes und Milliarden für deren Wünsche und schäkert nebenbei mit Heidi Reichenegg von den Linken.
Staatsrechtler debattieren über das Lama im Kanzleramt. Also es waren jetzt, glaube ich, nicht direkt die Worte der Staatsrechtler, das waren unsere Worte. Also Staatsrechtler diskutieren, ob das jetzt eigentlich rechtens war oder eine Form von Staatsstreich. Aber die Bürger wissen, dieser Mann ist in etwa so glaubwürdig wie Pinocchio. Ein notorischer Lügner, ein sauteurer Märchenonkel, der lügt, ohne rot zu werden.
Was ist falsch daran, die Wahrheit zu sagen?
Die Wahrheit, also die Wahrheit führt in sehr vielen Fällen zum politischen Tod, ich bitte Sie.
Die Lüge aber auch. Friedrich Merz und seine Kanzlerschaft, die sterben jeden Tag ein kleines Stückchen mehr. Seine Umfragewerte sind schlechter als die von Olaf Scholz zum Ende seiner Amtszeit. Das muss man erstmal schaffen. Die AfD ist ja jetzt schon an ihm vorbeigezogen. Stärkste Partei in Deutschland ist nicht die CDU und CSU, nicht die Union, sondern die oppositionelle Alternative für Deutschland. Genau die Partei, die er mal halbieren wollte.
Wir zählen jetzt nur einige der Katastrophen und der katastrophalen Entscheidungen der neuen Koalition auf. Nur einige der Fettnäpfchen und Missgeschicke. Nur das, was uns gerade so eingefallen ist. Und es werden jetzt wirklich 10 Schlagzeilen.
SPD-Chef zu sensibel. Kanzler Merz will keine Kritik an Klingbeil. Kanzler Friedrich Merz hat die Abgeordneten seiner Fraktion aufgefordert, öffentlich keine Kritik an Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil zu üben.
Bärbel Baas für Verteidigung des Rentenpakets ausgelacht. Bundesministerin Bärbel Baas erntete auf dem Arbeitgebertag Gelächter, nachdem sie das Rentenpaket sowie den Mindestlohn verteidigt hatte. Viele Unternehmer konnten offenbar nicht mehr an sich halten.
Annegret Kramp-Karrenbauer führt Konrad-Adenauer-Stiftung. Niederlage für Friedrich Merz. Der Kanzler erlebt damit kurz vor Weihnachten einen schwarzen Freitag. Einmal mehr zeigt sich, Merz hat ein Problem damit, Mehrheiten für sich zu organisieren.
Fehlende Mehrheiten, da war ja was. Merz scheitert im ersten Wahlgang bei Kanzlerwahl. Das gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik. CDU-Chef Merz hat bei der Kanzlerwahl im ersten Durchgang keine Mehrheit erreicht. Er erhielt in geheimer Abstimmung nur 310 Stimmen, 6 weniger als benötigt.
Fehlende Mehrheiten, stimmt, da war doch was. Brosius Gersdorf zieht Kandidatur zurück. Die Juristin Brosius Gersdorf steht als mögliche Richterin am Bundesverfassungsgericht nicht mehr zur Verfügung. Sie reagiert damit auf die ablehnende Haltung der Union. SPD und Grüne üben scharfe Kritik an Unionsfraktionschef Spahn.
Einigung zu Wehrdienst offenbar vorerst geplatzt. Eine gemeinsame Pressekonferenz von Union und SPD wurde kurzfristig abgesagt. Eigentlich sollten dort Details zu den Plänen bekannt gegeben werden.
Urheberrecht. Wolfgang Weimar unter Plagiatsverdacht. Kulturstaatsminister Weimar wird angegriffen. Sein Magazin The European soll Texte prominenter Persönlichkeiten ohne Erlaubnis übernommen haben.
Der nächste ist auch sehr schön. Am 12.10. schreibt die Tagesschau, Warken will Krankenkassenbeiträge stabil halten. Die Gesundheitskosten explodieren, es drohen höhere Beiträge. Dank ihres Sparpakets werde es keine Erhöhung geben, betonte Gesundheitsministerin Warken.
2 Monate später erfahren wir, Krankenkassenfinanzen, Zusatzbeiträge steigen deutlich an. Berlin, die Zusatzbeiträge der mehr als 90 Krankenkassen in Deutschland stehen fest. Dabei wird deutlich, der durchschnittliche Zusatzbeitrag wird nicht, wie prognostiziert, bei 2,9% liegen, sondern deutlich darüber.
Ende Mai hat das Bundeskabinett eine Pressemitteilung rausgegeben. Der Familiennachzug wird ausgesetzt. Aber wer jetzt glaubte, das gilt wirklich für alle, hat den Bundesinnenminister wirklich komplett falsch verstanden. Es gilt nur für einen kleinen Teil. Stattdessen erfahren wir kurz vor Weihnachten:
Familiennachzug nach Deutschland. So groß ist das Ausmaß nach der schwarz-roten Reform. Trotz der Einschränkungen der schwarz-roten Bundesregierung wanderten auch in diesem Jahr bereits mehr als 100.000 Ausländer per Familiennachzug ein.
Das waren 10 Nachrichten aus dem Jahr 25. 10 Nachrichten zur Großen Koalition. 10 Gründe, warum die SPD weiter untergeht und warum Friedrich Merz der Kapitän auf dem sinkenden Schiff ist. Friedrich Merz, der Mega-Verlierer des Jahres. Aber es gibt noch jemanden, der hat noch mehr verloren. Und das sind wir alle. Wir wurden in diesem Jahr dermaßen verschaukelt, dass es nur so zum Kotzen war.
Ja, und absolut symbolisch für diese Farce war der 31. Januar 2025. Im Deutschen Bundestag regierte eine abgehalfterte Rumpfkoalition aus SPD und Grünen. Sie verwalteten das Land bis zur Neuwahl. Die FDP saß auf der letzten Rille ihrer politischen Karriere. Ausländer hatten in dichter Folge mehrere Terroranschläge durchgeführt. Dabei wurden Menschen erstochen, zu Tode gefahren und Hunderte verletzt und traumatisiert. Die CDU forderte sofortige Konsequenzen. SPD und Grüne wollten der CDU kein Futter liefern und verweigerten die Zusammenarbeit. Die Union brachte ihren Entschließungsantrag trotzdem ein. Die AfD stimmte dafür und der Antrag wurde angenommen. Große Aufregung im ganzen Land, Demos, Angriffe auf die Büros der CDU.
Das alles war schon irre, weil es ja im Umkehrschluss bedeutete, dass die Union keinen Antrag einbringen darf, wenn die Gefahr besteht, dass die AfD dem Antrag zustimmt.
Korrekt.
Aber was sich in den Debatten des Bundestages rund um diesen 31. Januar abgespielt hat, war blamabel. Das war garantiert nicht mal Oscar-reif, obwohl es ein Schauspiel war. Das war eher so eine Bewerbung für die Goldene Himbeere für die beste Schmierenkomödie. Einen Akt daraus wollen wir euch jetzt nochmal zeigen. Die damalige Außenministerin Annalena Baerbock, die stritt sich mit dem heutigen Kanzleramtsminister Thorsten Frey. Wir zeigen einen Ausschnitt aus unserer Folge Basta Berlin 261, Brandstifter.
Aber es ging ja auch um eine Sachfrage. Der CDU-Mann hat der Grünen vorgeworfen, sie wolle freiwillige Aufnahmeprogramme nicht stoppen. Baerbock erwiderte:
Sondern das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Und das habe ich in der Sitzung Ihnen schon erklärt. Ob das Ihr wichtigster Punkt ist, wo wir gar keine Afghanen mehr rausholen können derzeit, weil die Taliban alles abgeregelt haben. Hier zeigt sich, wie absurd Ihre Debatte mittlerweile geworden ist.
Hä? Was ist denn jetzt? Nehmen wir jetzt freiwillig Afghanen auf oder machen wir das gar nicht? Wer hat denn jetzt recht? Der verlogene Mann oder die Frau mit den vielen Versprechern? Frei oder Baerbock?
Ob du es glaubst oder nicht, Frei.
Das glaube ich sofort.
Ja, laut Wall Street Journal Reporter Biojan Penchevsky und Bild haben über 2000 Afghanen derzeit eine freiwillige Zusage, dass Deutschland sie aufnimmt. 1600 davon sind im Ausreiseverfahren in Pakistan.
Was für ein denkwürdiger Tag im Reichstag. Friedrich Merz sucht eine Mehrheit mit der AfD. Annalena Baerbock geifert gegen die Union und die Sitzung leitet die Grüne Katrin Göring-Eckardt. Und was haben die drei gemeinsam?
Die Freizeitgestaltung. Die Protagonisten der Bundestagsshow haben sich am Abend zuvor getroffen und in der Wohnung von Armin Laschet gemütlich Wein getrunken.
Der Bundestag, was für eine Freakshow. Was für eine Beleidigung des Hohen Hauses, wenn unsere Politikschauspieler so eine Schmierenkomödie abziehen.
Am Tag haben sie sich gestritten wie die Kesselflicker. Am Abend hatten sie sich gemeinsam besoffen. Am nächsten Tag haben sie sich vorgeworfen, der Steigbügelhalter des neuen Adolf Hitlers zu sein. Also so war das im Januar in Deutschland. Das war unser ultimativer Jahresrückblick mit einem Highlight, wie ich finde. für 2025.
Ja, und das war zum Glück komplett, da war alles dabei. Jetzt ist nichts mehr, was wir vermissen. Oder die Liste war noch so lang, die wir noch hätten reinnehmen können. Ja, allein über Donald Trump haben wir nicht gesprochen. Das wäre auch noch angemessen. Über Charlie Kirk. Also lang.
Über die Ukraine, über alles. Ballweg, ganz viele Sachen, stimmt, die wir hätten mit reinnehmen können. Aber wir haben doch keine Zeit.
Nee, wir haben wirklich keine Zeit. Aber man merkt, dass sich das auch alles festgesetzt hat in unseren Hirnen und unserer Seele. Denn was sich da gerade im Frühjahr, im Winter abgespielt hat. Wir haben eine wirkliche, absolut schlechte Scheißregierung gehabt. Die Ampelkoalition hat dieses Land in Grund und Boden gewirtschaftet. Und du dachtest, schlimmer als Olaf Scholz kann es nicht mehr kommen. Wir werden Olaf Scholz alle gemeinsam vergessen und denken, da war 3 Jahre irgendwer. Niemand weiß genau wer. Der Mann war dermaßen farblos, dermaßen charakterlos, hatte kein einziges Ei in seiner Hose. Und hat sich von Robert Habeck in Grund und Boden regieren lassen. Und dann kommt Friedrich Merz und legt erstmal los mit diesem wirklich Sündenfall des deutschen Parlamentarismus. Mhm. Und es geht in einem fort so weiter. Ja. Wir alle kommen zu dem Schluss, er behauptet hin und wieder, er würde ganz tolle konservative Politik machen, aber wir können ihm kein Wort glauben.
Und wie gesagt, den ganzen Klimabums dann noch ins Grundgesetz reinzunehmen und. Ein Wahlversprechen nach dem anderen gebrochen. Und ich meine, ja, klar, Wahlversprechen werden in der Regel gebrochen, also viele davon. Aber zumindest in meinem Verständnis und in meiner Erinnerung nie so prominent und krass wie bei Friedrich Merz. Oder ist es nur meine Wahrnehmung? Ich glaube nicht.
Ja, aber auch bei der CSU. Bei der gesamten Union. Die sind in den EU-Wahlkampf im vergangenen Jahr gezogen mit der Aussage, wir wollen das Verbrennerverbot abschaffen. Und immer habe ich gehört, wir schaffen das Verbrennerverbot ab. Und dann stehen wirklich Schlagzeilen in den vergangenen Wochen in der Zeitung, das Verbrennerverbot wird abgeschafft.
Ja, ja.
Und jetzt zieht euch mal rein, wie das abgeschafft wird. Ja? Bislang war die Regel, ab 2035 keine Verbrenner mehr. Jetzt ist die Regel, 5% Verbrenner dürfen bleiben. Mhm. Das ist immer noch ein Verbrennerverbot. Natürlich. Denn dann kann Porsche möglicherweise noch einen Spritfresser durch die Gegend jagen, aber Volkswagen nicht.
Ja, oder hier der Autozulieferer, wie heißt er noch, der jetzt auch gesagt hat, einer der prominentesten, ach so, ja, geht uns nicht so gut. Wir machen jetzt übrigens auch in Rüstung. Natürlich kannst du in dem Bereich auch weiter...
Oder nehmt doch mal das Gebäudeenergiegesetz. Der Heizhammer von Robert Habeck, der wird genauso weiter durchgezogen, mit den gleichen Konsequenzen. Die Gasnetze werden weiter abgeschaltet. Das ist deren Plan. Wenn die Gasnetze abgeschaltet werden, dann werden einige Leute, wie zum Beispiel Herr Joppe und Herr Gollmer, auf einmal mit ihren Gasthermen dastehen und sich denken, was mache ich denn jetzt?
Ja.
Und dann hatte ja vor ein paar Wochen mal wieder so einen Gasttypen im Haus.
Mhm.
Und der hat gesagt, also in diesem Haus, in dem Sie leben, mit den zwei Parteien, da können wir keine Wärmepumpe einbauen. Ja. Wir bräuchten einen Hauswirtschaftsraum dafür. Da hätten Sie hier für 75 Quadratmeter Wohnung, also meine ist ein bisschen größer, aber für 75 Quadratmeter Wohnung hätten Sie 35 Quadratmeter Wirtschaftsraum, weil Sie einen Kessel brauchen, weil die Wärmepumpe nicht die ganze Zeit laufen soll. Hm. Also das ist alles komplett irre. Sie schalten die Gasnetze ab und Sie drängen die Leute in die Wärmepumpe. Das führt dazu, dass Leute, die Gas nutzen müssen, wie wir, viel mehr Netzentgelte zahlen müssen.
Natürlich.
Das kommt alles auf uns zu und das macht die Union genauso, wie es die Grünen gemacht haben.
Hm.
Es ist alles eine Augenwischerei. Und die sind so zerstörerisch und so professionell in ihrer Zerstörungswut, dass egal welche Partei da kommt, in 5 Jahren vor einem Scherbenhaufen stehen wird und das nicht zurückdrehen kann.
Dann lass uns doch mal darüber unterhalten, wenn wir jetzt gerade im schönen Mittelteil sind. Was erwartest du denn von 2026 politisch?
Jede Menge Rücktritte, Aufstände, Revolution.
Ja, er ist ein Optimist, wie er im Buche steht, der Herr Gollme.
Also, ich erwarte weitere Streitigkeiten. Was das für ein Sauhaufen ist, siehst du allein schon daran, dass die Bild-Zeitung im Laufe des Jahres bestimmt 1 Dutzend Artikel mit Interna aus der CDU-Fraktion gebracht hat. Die wissen ziemlich genau, was da gesprochen wird und die bringen das dann. Wie kommt es denn, dass sie das wissen, dass sie das bringen? Na, weil die Leute in der Fraktion dermaßen unzufrieden sind mit der aktuellen Situation, dass sie die Sachen immer durchstecken und die Bild-Zeitung, Friede Springer, und ihre Ex-Freundin, also die ist immer noch Freundin, aber Ex-Kanzlerin Angela Merkel, die entscheiden, dass es auch gedruckt werden darf. Also da herrscht eine dermaßen krasse Unzufriedenheit, dass es genauso weiter schwelen wird. Und die werden sich hin und her hangeln und es wird richtig schlecht werden.
Ja, aber ich sehe da auch so ein paar Lichtblicke im nächsten Jahr.
Bitte.
Also ich bin hochgespannt auf Landtagswahlen, die auf uns zukommen werden. Es gibt auch noch Kommunalwahlen in Bayern, wo sich plötzlich ganz viele unten an der Basis AfD-Leute erstmalig aufgestellt haben und die plötzlich richtig Zulauf haben. Da bin ich hochgespannt, was denn da eigentlich bei rumkommen wird, weil das wird die ganze politische Ebene in Deutschland nochmal ordentlich zusammen und durchwirbeln. Nicht unbedingt, weil jetzt eine AfD-Regierung kommt. Ich glaube auch, selbst wenn in Sachsen-Anhalt beispielsweise die AfD 40% bekommt, also aber knapp unter der absoluten Mehrheit bleibt, dann wird es da trotzdem eine Koalition, eine Allparteienkoalition gegen die geben. Prognostiziere ich zumindest. Aber selbst wenn nicht, also es wird spannend. Und das finde ich hoch, hoch interessant.
Wir haben hoffentlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BSW.
Oh ja.
Ich kann das jetzt nicht, ich kann das nicht vorhersagen. Aber ich gehe erst vorsichtshalber erstmal davon aus, dass das Verfassungsgericht sagt, wir werden nicht nochmal auszählen und dementsprechend ändert sich nichts. Aber das BSW, das ist in Brandenburg eine dermaßen krasse Trümmertruppe. Da liest du ständig, wie sie sich zerfetzen. Ja. Also soll doch bitte die Regierung in Brandenburg ebenfalls explodieren. Hm. Die Umfragen sind da krass verheerend für die SPD. Die können sich eine Neuwahl überhaupt nicht leisten. Und das haben wir ja überall, egal welche Landtagswahl kommt. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, dass es immer blockiger wird, diese Blockpartei.
Ja.
Irgendwann werden sie die Nichtwähler anflehen, dass sie auch in die Fraktion reingehen und dann werden sie erstmal merken, dass die Nichtwähler noch gar nicht im Parlament sind. Dann werden sie wahrscheinlich noch schnell eine Verfassungsänderung mit einem alten Parlament durchdrücken gegen die AfD. Denn so groß ist die Verzweiflung.
Ich glaube nicht, dass es einen Regierungsbruch geben wird, weil die alle viel zu sehr an der Macht klammern. Allen vorweg natürlich Friedrich Merz und ich habe mir intern sagen lassen, man flüstert es so auf den Fluren im Bundestag, dass das Schlimmste, das Allerschlimmste, was sich Friedrich Merz vorstellen könnte, wäre, wenn er noch kürzer Kanzler wäre als Olaf Scholz. Wenn das nicht klappt und all sein über sein ganzes Leben aufgebautes Kartenhaus zusammenstürzt. Und der wird den Linken, der wird den Grünen so tief irgendwo hinkriechen, wie er nur kann, um sich an der Macht zu hangeln. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt und wann das möglicherweise noch mehr Leuten auffällt.
Ich stelle es mir bildlich vor, Friedrich Merz befriedigt Dröge und Dröger verbal. Oral, wollte ich sagen. Du weißt, das ist ja der Punkt. Oral befriedigen heißt ja mit dem Mund.
Stimmt.
Das meinte ich eben auch bei Lauterbach und Lanz.
Ja.
Lauterbach hat doch den Lanz immer befriedigt.
Ja.
Herr Lanz, Sie haben immer Ihre hellen Momente, auch in Ihrem Podcast mit Precht. Sie hatten auch einen hellen Moment, als Sie Zelensky gefragt haben, Herr Zelensky, was machen Sie denn eigentlich, dass Sie die ganzen Soldaten da wegrennen? Mhm. Da desertieren ja 15.000, 20.000. Hat das eigentlich schon mal ein deutscher Journalist gefragt? Ich glaube nicht. Zum Glück ist er Südtiroler. Der darf das.
Der darf das.
Die Ausländer dürfen das bei uns, Herr Lanz. So, das hat er mal gefragt, das war ja schön. Aber Herr Lanz, Sie sind massiv mitschuldig daran, dass Karl Lauterbach überhaupt in dieses Amt gekommen ist, weil Sie ihn unkritisch haben labern lassen. Panikhalle.
Immer und immer wieder.
Richtig.
Das stimmt.
Also.
Liebe Leute, normalerweise haben wir im Mittelteil immer noch Nachrichten und Kommentare und. Das haben wir jetzt in dem Fall mal nicht. Aber wir haben ja unsere Weihnachtsfolge als letzte Folge gehabt. Und daraufhin, nämlich auf unsere Weihnachtsfeier, die am 20. ja in der Musikbrauerei gewesen ist, haben uns etliche E-Mails, Kommentare und ganz viel Feedback erreicht. Da haben wir aber ganz ausgiebig im Basta-Wochenstart am Montag, ich überlege gerade, das war glaube ich der 22., da haben wir sehr viel darüber schon geredet, über die Weihnachtsfeier. Deswegen einfach nur noch einmal prominent an dieser Stelle noch einmal vielen, vielen, vielen Dank für alle, die bei der Weihnachtsfeier mitgewirkt haben, die da gewesen sind, die das einfach zu einem richtig tollen Jahresausklang gemacht haben. Vielen Dank auch für die Geschenke, für alle Pakete, alles, was uns erreicht hat, nicht nur zur Weihnachtsfeier, sondern im ganzen Jahr. Dankeschön.
Genau. Ja, vielen Dank für die ganze Unterstützung, die ihr auch geleistet habt. Ein ganzes Jahr habt ihr uns wieder durchgetragen.
Ja.
Vielen Dank dafür. Und wenn wir das auch im nächsten Jahr miteinander machen wollen, hier nochmal die herzliche Bitte. Ihr könnt uns freigebige Zuwendungen zukommen lassen. Das geht über PayPal, das geht über die Banküberweisung. Auch liebe Grüße an die Patronen der Freiheit bei Patreon. Also Informationen dazu gibt es per PayPal, per Homepage, per Telegram. Ich schicke allen noch meine Information per PayPal. Ja. Es war ja auch ein langes Jahr. Aber ich sag mal so, hunderte Menschen da draußen mindestens haben uns in diesem Jahr unterstützt. Vielleicht sogar mehr als 1.000, ich weiß es nicht. Und die wissen auch, wie es geht. Und das war echt mega.
Und wenn ihr uns ins nächste Jahr tragen wollt, dann sehr, sehr gerne. Alle Infos auf basta.berlin. Und wenn ihr Fragen habt oder Vorschläge, Themen, Webtipp oder wissen wollt, wie ihr uns was schicken könnt und. redaktion@basta.berlin. Kann sein, dass wir jetzt zwischen den Feiertagen nicht unbedingt zeitnah antworten, aber dann im nächsten Jahr. Und vielen, vielen Dank für alles, was da bisher gekommen ist.
Und als kleines Geschenkchen gibt es jetzt hoffentlich Unterhaltsames von Joppa und Golme. Sie sind nicht perfekt, sie versprechen sich und sie machen Quatsch. Und wie das dann aussieht hier im Studio, das sehen wir jetzt. Ist nicht wahr. Die grüne Dröge oder auch die grüne die dröge Grüne.
Das ist ja ein Zungenbrecher.
Soll ich mein T-Shirt runterlassen oder soll ich einfach gar nichts drunter haben?
Bitte nicht.
Ja, und mit diesem Webtipp möchten wir an eine Person erinnern, deren Stimme in der heutigen Politik leider schmerzhaft fehlt.
Nicht mehr lang, dann muss ich Brille aufziehen.
Oder? Ja, mach doch, ist doch in Ordnung. Wir werden alle nicht jünger.
Nee, ne?
Nicht mehr lang und mir fallen die Haare aus. Das hätte Michel Friedmann nicht besser machen können.
Ja,
das hätte er nicht besser, diese gespielte Empörung hätte er Michel Friedmann nicht besser machen können. Vizepräsident Vance sagt es, ich habe das Vizepräsident wie Herr Gollmer ausgesprochen, ich habe ja so eine leichte Z-Schwäche, das macht mich also sympathisch. Mein Silberblick und meine Lippelei. Nicht nur sympathisch, sondern auch hocherogen.
Ja.
Oh ja, das kleidet dich. Jetzt machen wir demnächst den Grünen. Rache muss sein, lass ihn verbrennen.
So.
Burn, Motherfucker.
Na, ist ja so.
Ist doch so.
Wenn er da in den Flammen. Gut.
Kannst du ruhig afrikanisch aussprechen? Das ist ein Afrikaner. Nein, er ist ein Brite mit afrikanischen Wurzeln. Aber ich finde, für Deutsche können wir ihn so sprechen, aussprechen, wie man ihn in Afrika aussprechen würde.
Gut. Bana.
Bruder. Ja, ich bin nur wütend geworden.
Ach, was ist mir gar nicht aufgefallen?
Sonst hätte ich noch so eine Farbkarte vors Gesicht gehalten. Nicht okay. Okay, müssen wir die Sendung wirklich noch machen? Ich mache jetzt einfach Schnitt und wir senden das so.
Ja.
Ich fand's gut. Okay, bis dann.
Cut. Das waren ein paar Outtakes aus dem Jahr 2025. Ja, auch wir sind nicht perfekt. Wer hätte das gedacht?
War das die FSK 18-Version oder die jugendfreie?
Die jugendfreie.
Ja, die FSK 18 haben wir ja heute live auf Sendung gemacht.
Ja, genau. Problem, ja. Aber was meinst du? Drehen wir noch ein Röntchen?
Die letzte Runde des Jahres.
So ist es. Wir starten in unseren zweiten Themenblock. 2025 war natürlich auch wieder das Jahr der kunterbunten deutschen Medienlandschaft. So viel Meinungsvielfalt gibt es sonst höchstens noch im Kabinett von Präsident Zelensky oder im Antifa-Ortsverband Friedrichshain-Kreuzberg.
Noch immer versammeln sich hunderttausende Bürger tagtäglich in den heimischen Stuben, um sich dem öffentlich-rechtlichen Lagerfeuer zu wärmen. Um 20 Uhr erstmal die Tagesschau, später Böhmermann und dann auch noch Karin Mioska. Das sollte reichen. Regierungskritischer wird's nicht.
Sie müssen über die Finanzen wachen. Alle wollen ständig Geld von einem, was ich mir auch nicht lustig vorstelle. Sie sind auf internationalen Bühnen unterwegs. Dann müssen Sie die sozialdemokratische Seele wärmen und noch im Wahlkreis rumlaufen. Wie wuppt man das?
Gar nicht, Frau Mioska. Das wuppt der linke Lars von der SPD überhaupt nicht. Aber mit der freundlichen Unterstützung aus Hamburg, Köln und Mainz fällt das wenigstens nicht so sehr auf.
Der häufigste Talkshow-Gast war 2025 aber kein Sozialdemokrat. Das tut uns für Karl Lauterbach natürlich unheimlich leid. Ja. Am häufigsten wurde 25 ein Mann eingeladen, der selbst für die Öffis arbeitet. Und das nicht besonders gut.
Elmar Thewissen ist der aktuelle Talkshow-König, der USA-Korrespondent des ZDF. Er legte 30 Auftritte hin und kritisierte dabei vor allem die Regierung von Präsident Donald Trump oder auch den erschossenen Influencer Charlie Kirk.
Er hat Dinge gesagt, wie dass Homosexuelle gesteinigt werden müssen. Er hat gesagt, dass Homosexuelle gesteinigt werden sollten, zum Tode gesteinigt werden sollten.
Er hat gesagt beispielsweise, dass Homosexuelle gesteinigt werden müssten.
Was halt völliger Nonsens war. Es war eine Lüge. Eine Lüge des Talkshow-Königs und ZDF-Elite-Journalisten Thewissen. Was Charlie Kirk tatsächlich gesagt hatte, das haben wir euch schon mehrfach dargestellt. Es war im Grunde genommen das Gegenteil von dem, was hier behauptet wurde.
Tatsächlich finden sich auf den ersten 5 Plätzen der Dauer-Talkshow-Gäste 2025 gar keine Politiker wieder, sondern ausschließlich Journalisten. Das ist ja auch total praktisch, weil man die eigene Meinung ja da auch viel besser mit den eigenen Leuten untermauern kann.
Kurz danach folgt dann auf Platz 6 die persönliche Flüstertüte Kiews. Der stets kriegsbereite und kriegsbegeisterte CDU-Politiker Norbert Röttgen. Gefolgt von seinem CDU-Kollegen Thorsten Frey und Jens Spahn. So sieht Vielfalt aus.
Der ÖRR-Block, der hat sich mal die Mühe gemacht, genauer nachzuzählen, welche Parteien waren seit der Bundestagswahl im Februar 25 bis Mitte Dezember am häufigsten in Talkshows geladen.
Hier ist die passende Grafik. Links seht ihr die tatsächliche Sitzverteilung im Deutschen Bundestag. Union 33%, SPD 19%, Grüne 13%, Linke 10% und die AfD als größte Oppositionspartei mit rund 24%.
Auf der rechten Seite sind dann die Prozente, wie oft Politiker dieser Fraktion tatsächlich Gäste bei ARD, Deutschlandfunk, Phoenix und ZDF waren. Das Ergebnis? Union 46%, SPD 27%, Grüne 16%, Linke knapp 9% und die AfD mit unschlagbaren, meinungsvielfältigen 1,4%.
Na, wenigstens die können noch gut lachen. Denn immer mehr Menschen durchschauen dieses Spiel und den Öffis laufen die Zuschauer in Scharen davon. Gut so.
Na, darum kommen wir jetzt zu den Jungs, bei denen sich ARD und ZDF noch eine Menge abgucken können. Die verbreiten nicht nur die richtige Wahrheit, die haben auch immer recht. Ja, hier sind die Jungs von Konsens TV. Das Wahrheitsministerium informiert und wir wünschen viel Spaß.
Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert.
Guten Abend.
Berlin. Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Mittag den bundesweiten Notfallplan Wetterwende 2080 vorgestellt. Er geht zurück auf eine gemeinsame Initiative der Allparteienkoalition aus Union, SPD, Grünen, Linke und Agora Energiewende. Das Konzept sieht vor, die angeschlagene Restwirtschaft des Landes durch innovative, wetterbasierte Klimaschutzmaßnahmen wiederzubeleben. Eigens hierzu wurde ein neues Regierungsressort gegründet, das Bundesministerium für erneuerbare Unwahrscheinlichkeiten.
Laut dem Kanzler werde Deutschland künftig konsequent auf Energieträger setzen, die weder stabil noch planbar noch überhaupt vorhanden sein müssen. Hauptsache, sie sind moralisch abbaubar. In der ersten Projektphase wird die Windenergie durch atmosphärische Willenssteuerung ergänzt. Zudem prüft die Regierung den Import von Premiumwind aus Dänemark und Nordmazedonien. Angedacht ist zudem die Einführung einer Nachtsolarpflicht. Sie sieht vor, dass Solarzellen künftig auch nachts Energie erzeugen, durch das Restlicht unserer verglühenden Demokratie.
In Anlehnung an historische Erfolgsmodelle erhält Deutschland ein gänzlich neues Wirtschaftsmodell, die ökosozialistische Wetterplanwirtschaft. Es gilt Strompläne statt Strommangel. Das neue VEB-Kombinat Wind- und Sonnenwerke Magdeburg wird zu diesem Zweck tägliche Wetterbereitstellungsbilanzen fertigen. Zudem wird die gesamte Bundesrepublik zu einer Dunkelflauten-Verbotszone erklärt. Gute Wirtschaftspolitik, so Merz, hat nichts mit Ökonomie, sondern mit Optimismus zu tun.
Die Erfolge sind da. Wir sehen es. Die Energiekosten gehen auch aufgrund der Marktpreise zurück, aber sie gehen eben auch aus politischen Gründen, wegen politisch getroffener Entscheidungen zurück. Und wir wollen auf diesem Weg weiter voranschreiten.
Zudem lobte Merz das Vorhaben als Durchbruch in der wetterabhängigen Wirtschaftswunder-Neuauflage. Der Kanzler machte klar, die DDR hatte einen Plan ohne Energie. Deutschland bekommt nun Energie ohne Plan.
Hamburg. Unter großem Applaus der anwesenden Bürgerschaft hat heute in der Sternschanze die erste Bundesakademie für demokratische Wehrfähigkeit und Haltungsoptimierung eröffnet. Die feierliche Einweihung fand im Beisein von Staatsratspräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Er lobte die Einrichtung als Meilenstein im Kampf gegen demokratiegefährdende Subjekte. Herzstück des neuen Campus ist das Heidi-Reichinek-Institut für Staatskunde und Frühprävention.
Die zweijährige Ausbildung umfasst zunächst einen obligatorischen Gesinnungsgrundkurs. Hierbei lernen die Studierenden etwa, warum die Regierung stets Recht hat oder wie Fakten als Hass gekennzeichnet werden. Im Demokratiepraktikum gibt es zudem ein mehrwöchiges betreutes Twittern gegen abweichende Meinungen. Besonders beliebt ist die sportliche Einheit Deeskalieren durch Einschreiten, eine Mischung aus Vermummungstraining und dem sanften Niederbrüllen feindlicher Argumente. Die Jugendlichen lernen außerdem, wie man kritische Fragen erkennt, bevor sie gestellt werden.
Nach erfolgreichem Abschluss werden Absolventen automatisch in die fortschrittliche Demokratiejugend, kurz FDJ, übernommen. Die Organisation ist seit der Reform der politischen Jugendverbände die einzige verbliebene staatliche Nachwuchsbewegung. Junge Union und Generation Deutschland waren wegen ideologischer Vielfalt im Zuge der Neuerung verboten und als terroristische Vereinigung eingestuft worden.
Die FDJ übernimmt seither zentrale Aufgaben der Demokratieerhaltung. Nächtliche Streifzüge durch bürgerlich vorbelastete Wohngebiete, die Kontrolle von Masken und Vermummung in Bus und Bahn sowie Sofortmaßnahmen bei Wahlumfragen unter 95% Regierungszustimmung. Wöchentliche Fackel- und Flaggenumzüge runden den Dienst an der Meinungsfreiheit ab.
Ich definiere mich als Antifaschist. Das ist ja auch so das, worum es hier heute geht. Das heißt, ich setze mich für Menschenrechte ein, gegen Diskriminierung und versuche halt irgendwie, ja, den ganzen Scheiß hier ein bisschen erträglicher zu machen. Dadurch, dass man Menschen hilft, die halt nicht wissen, wie sie sich selbst helfen können.
Rechts bekämpfen, bevor rechts entsteht. Ein Eckpfeiler unserer wehrhaften Demokratie. Weitere Bundesakademien eröffnen in Kürze in Leipzig-Konnewitz, der Göttinger Oststadt sowie auf dem Campus der Freien Universität Berlin.
Kiew. Die ukrainische Regierung hat zum Jahresausklang ihre traditionelle Winteroffensive gestartet. Laut Verteidigungsministerium sei diese Offensive vor allem symbolischer Natur, da der Boden gefroren, die Ressourcen erschöpft und die Truppen moralisch bereits vollständig durch westliche Werte gestählt seien. Wie Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, diene die Offensive in erster Linie dazu, den ritualisierten Geldfluss aus dem Westen sicherzustellen.
Wie schon zuvor wird die Operation überwiegend durch die Europäische Union finanziert. Genauer durch die Sondertöpfe, friedenssichernde Militärhilfen, Energieausgleichsmittel Ost und den beliebten Haushaltstrick 17. Die Bundesrepublik Deutschland deckt allein rund 82% des symbolischen Kriegsjahresetats. Die übrigen 18% stammen aus den EU-Förderprogrammen Creative Battlefield und Nächste Generation EU jetzt erst recht.
Passend zur neuen Kriegsrunde hat der Europäische Rat einen 28-Punkte-Plan für nachhaltige Friedensfähigkeit vorgestellt. Er gilt als historisch ambitioniert und friedensstiftend. So sieht der Plan eine strategische Abrüstung durch gegenseitige Hochrüstung vor. Zudem ein Verbot von Waffen, außer denen, die die EU genehmigt, bestellt oder versehentlich doppelt bezahlt hat. Laut EU-Kommissionspräsidentin Marie-Agnes Strack-Zimmermann wird Frieden erhalten, indem man dauerhaft versucht, ihn wiederherzustellen.
Wie stellen wir uns einen Frieden vor? Ich glaube, das ist auch wichtig, damit die Geschichte, die Putin ja immer erzählt, die Europäer wollen gar keinen Frieden. Und manche glauben das ja inzwischen auch, dass das eben mal entzaubert wird.
Zwar haben Russland und die USA bereits vergangene Woche einen dauerhaften Frieden vereinbart, dieser wird laut Strack-Zimmermann jedoch nicht anerkannt. Wie die EU-Kommission versicherte, sei die anhaltende Waffenruhe lediglich eine Ruhe vor dem Sturm. Der Westen lässt sich nicht täuschen und ist auch weiterhin bereit, den Frieden bis zum letzten Ukrainer zu verteidigen.
Mainz. Im ZDF-Fernsehgarten wurde am Abend der Bundesdeutsche Nobelpreis verliehen. Er gilt als deutlich wertvoller als der herkömmliche, historisch wenig beeindruckende Nobelpreis aus dem rechtsradikalen Schweden. Vergeben wird der Deutsche Nobelpreis vom Bundesministerium für politische Vorbildlichkeit zusammen mit dem Rat für wertorientierte Wertschöpfung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Die Auszeichnung in der Kategorie Frieden geht in diesem Jahr an Ursula von der Leyen, die frühere EU-Kommissionspräsidentin und heutige UN-Hochkommissarin für ethische Selbstbestätigung. Sie erhält den Friedensnobelpreis für ihre jahrzehntelangen Bemühungen, Krisenregionen konsequent mit Werten und Waffen zu stabilisieren. Jury-Sprecher Jan Böhmermann begründet die Wahl damit, dass von der Leyen es wie keine andere verstanden habe, Frieden durch Druck, Druck durch Moral und Moral durch Überwachung zu erzielen.
In der Kategorie Chemie triumphiert erneut Professor Dr. Christian Drosten. Sein PCR-Test hat nicht nur die Corona-Pandemie sichtbar gemacht, Auch konnte die moderne Gesellschaft erstmals im Rahmen eines Freiluftexperiments über mehrere Jahre eingehend analysiert werden. Die Laudatio lobte insbesondere Drostens Fähigkeit, eine unsichtbare Bedrohung chemisch messbar zu machen und damit eine historische Ära politischer Maßnahmen einzuleiten.
In der Königsdisziplin, dem Physik-Nobelpreis, siegt in diesem Jahr die ehemalige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. Ihre pandemischen Kenngrößen der Verdoppelungsgeschwindigkeit und der 7-Tage-Inzidenz suchen bis heute ihresgleichen. Merkel hat laut Jury zwischen klassischer Physik und politischer Mystik vermittelt wie niemand zuvor. Mit ihren Modellen erklärte sie komplexe mathematische Sachverhalte, die niemand verstand, aber jeder befolgte. Dies bewegte ganze Gesellschaften, etwa in die häusliche Isolation.
Es geht, glaube ich, in der Politik um die richtige Mischung. Man muss bestimmte Entscheidungen einfach auch gerne fällen. Man kann sich da nicht drücken.
Abschließend wurde heute auch der Bundesdeutsche Nobelpreis in der Kategorie Literatur verliehen. Er geht in diesem Jahr an den Philosophen und Bestsellerautor Robert Habeck für sein Werk Müsli mit Wasser. Ein Ernährungsroman in Zeiten der Transformation. Er gilt als Meilenstein der staatlich begleiteten Verzichtskultur und darf schon jetzt in keinem Grundschulunterricht fehlen.
Und wir bekommen soeben eine Eilmeldung eingereicht. Erde. Unser Planet wird zur Stunde von einer außerirdischen Streitmacht des Volkes der Moralia angegriffen. Nach Angaben des Weltallkompetenzzentrums der Bundesregierung wurde dabei Deutschland als Hauptlandezone ausgewählt, aufgrund unserer global einzigartigen Willkommenskultur.
Angeführt wird die außerirdische Delegation von der Sondergesandten Alf-Lena Baersbock. In einer ersten Ansprache erklärte das fremdartige Wesen, die Moralia kämen in Frieden, jedoch nur, wenn die Welt eine 360-Grad-Wende hinlege. Zu den Bedingungen gehören etwa interplanetare Gender-Toiletten auf Marktplätzen, ein moralisches Schutzschild, gespeist aus erneuerbaren Schuldgefühlen, sowie ein globales Verbot logischer Zusammenhänge.
Unklar ist laut Experten, wie die eigentlich unterentwickelte Spezies überhaupt ein Raumschiff bauen konnte. Wissenschaftler sprechen hierbei von der sogenannten Baersbock-Methode. Sämtliche physikalischen Gesetze überwinden, wenn man sie nur fest genug ignoriert.
Im Gegenteil. Deswegen verstärken wir gemeinsam unsere Solidarität, dass sie ihre Arbeit effektiv ausüben können in dem Wettstreit zwischen autoritären Kräften.
Die Bundesregierung erklärte als Reaktion, Deutschland sei grundsätzlich offen für Kooperationen, wolle jedoch zunächst klären, ob eine Invasion ohne vorheriges EU-Votum überhaupt rechtens ist.
In diesem Sinne, lebt lang und in Frieden, vorwärts nimmer, rückwärts immer. Guten Abend.
Konsens TV, das Wahrheitsministerium informiert.
Oh! Ja, und damit haben wir doch jetzt quasi den Countdown bis null geknackt. Das Feuerwerk startet, das Feuerwerk ist in vollem Gange, hinten überm Reichstag. Und wir haben uns auch mal ein Schlückchen hier verdient, lieber Herr Gäume. Und für den Andreas, den dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja, er lächzt schon. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für ein tolles Jahr 2025 mit euch. Das Jahr war nicht immer super und deswegen wollen wir natürlich auch, hier Andreas, nimm dir dein Schlückchen. Bitteschön. Jawohl.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf euch, ihr Lieben. Und da nicht immer alles gut war 2015, komm, ein letztes Mal schreddern war, oder?
Ah ja.
Ich habe hier das Jahr 2025 mitgebracht. Düsterer könnte es nicht sein als auf dieser Grafik. Weg damit.
So ist es, liebe Wasser-Berlin-Gemeinde. Ja. Aber auch wenn das Jahr düster ist, wir bleiben natürlich feuchtfröhlich, ob mit Sekt oder ohne Sekt, mit Kindersekt, das ist uns ganz egal, denn die Laune macht's. Und so wollen wir auch das Jahr 2026 wieder angehen.
Ich bin überzeugt davon.
Eine letzte Bitte, wenn ihr Lust und Zeit und Geld habt, dann schickt uns noch einen Euro rüber, das ist möglich über PayPal und Banküberweisung, die Daten habt ihr alle. So, und jetzt freuen wir uns gemeinsam auf unseren nächsten großen Auftritt. Ja. Denn das wird der Basta-Wochenstart am 5. Januar und dann haben wir die
die nächste reguläre Ausgabe Basta Berlin. Das ist Folge 306. Mhm. Und die gibt es dann am Donnerstag, den 7. Januar 2026. Herr Joppa, es war mir mal wieder eine Ehre.
Ja.
Diese Titanic sinkt niemals. Andreas, vielen Dank. Grüße an alle, die mitgemacht haben. Mein Name ist Benjamin Golme. Bis 2026.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin, frohes Neues und tschüss.
In the